NDR Info. Nachtclub.
So bei mir im Studio in der zweiten Stunde ist, wie gesagt, Roddy Woomble von der Band Idlewild und er kommt gleich zu Wort. Hier ist erstmal Musik von ihrem ganz neuen Album. Es heißt Everything Ever Written. Hier ist Idlewild aus Schottland mit Collect Yourself. Everything Ever Written heißt das Album und Roddy ist bei mir im Studio. How are you doing?
Fine, thank you.
Glad you can make it, although you're feeling a bit spaced out after Berlin.
Yeah, I'm all right, yeah.
Okay.
I'll cope.
All right. So it could turn out to be quite an interesting space out interview because you can get sort of talking from the subconscious then.
Yeah,
things like
yeah,
that.
Yeah.
Could get interesting, yeah. So it's been the first album in a while and a lot of people didn't expect there ever to be another Idlewild album. And had you given up hope or did you actually secretly think, well, actually, the time will come?
No, I think when we stopped making records and touring at the end of 2010, we fully had the intention of doing another record at some point. It was just a question of when. We needed to take a break for a number of reasons. Some of them kind of just more practical, like we had families and things like that. I needed to spend some time at home. And also creatively, it felt quite tired, the band. It felt like we needed to just take our time away, you know, to sort of, I guess, like find more ideas, things to sing about, you know, just musical ideas. And I suppose then in 2 years, but it was 2 years when it was sort of minimal contact other than phone calls and Christmas cards and that kind of thing. And then Rod and I started working again on some songs about 2013.
Right.
And it was also, you know, a relatively long process, but it was, we were working without a time constraints and no record labels, so we were just doing it ourselves.
Okay. So as long as you carry on sending Christmas cards to each other, you know everything's going to be okay.
Pretty much, yeah.
Yeah, right. Ja, die Band hatte sich 2010 nicht wirklich getrennt, aber es gab eine längere Trennungsphase. Und er wusste schon, dass sie irgendwann wieder eine neue Platte machen würden, aber die brauchten ganz dringend eine Pause. Das hatte verschiedene Hintergründe. Also einmal war es einfach praktische Überlegung, weil sie inzwischen Familien hatten, so Kinder, die versorgt werden mussten und beziehungsweise sie brauchten einfach Zeit mit ihren Familien. Aber die waren auch müde, auch künstlerisch gesehen. Und die haben gedacht, dass sie einfach eine Zeit, Auszeit brauchen, um sich zu erholen und um sich zu regenerieren. Und tatsächlich sind ein paar Jahre vergangen mit minimalem Kontakt. Es gab wirklich ganz wenig Kontakt nur. Sie haben ab und zu mal miteinander telefoniert. Sie haben sich gegenseitig noch Weihnachtskarten verschickt, aber das war's. Aber 2013 kam Roddy zusammen mit Rod zusammen. Und sie, also ganz langsam fing sie an, ganz entspannt wieder zusammenzuarbeiten. Und es gab überhaupt keinen Zeitdruck, weil sie kein Plattenlabel hatten, kein Deadline. Die konnten wirklich dann ganz in Ruhe arbeiten, bis dann neue Ideen entstanden sind. Were you apprehensive about restarting the whole thing? I mean, did it seem like a natural process? Were you think, well, what are we going to do if we're still sounding tired? You
know? Oh, no. I mean, like, in the interim, I'd made, like, a few solo records, working with musicians and up where I live in the Scottish Hebrides. These records are more kind of, I suppose, steeped in traditional Scottish music. And I'd been touring very consistently with a small acoustic band, so I was very musically kind of open to lots of ideas and didn't feel like, you know, I felt I had more ideas and I felt it was just the right time. And Rod was the same. He had, in the time that we hadn't, away from the band, he'd formed another group and had explored lots of different of his own ideas. So when we started working together, there was lots of things coming straight away, and we knew that, you know, after a few, two or three sessions together, that we're going to do an Idlewild record. And then it was a case of, like, getting the band together. And we have two new members, Luciano Rossi on piano and Andrew Mitchell on bass and guitar. And that was hugely influential to the songs that we're writing. Their input.
Okay. Ja, er sagte, es war ein ganz natürlicher Prozess, als sie wieder zusammengekommen sind. Und es ist nicht, als ob sie in der Zwischenzeit gar nichts gemacht hätten. Also sie haben irgendwie neue Erfahrungen gesammelt. Also Roddy hat selbst einige Soloplatten gemacht, also folkloristische und akustische Platten mit traditionellen Musikern. Und die Platten entstanden auf den äußeren Hybriden, wo er auch lebt. Und er sagt, dass er deshalb konstant so aktiv war im künstlerischen Sinne. Und dasselbe gilt für Rod auch. Er hat auch andere Bands gehabt, andere Aktivitäten. Und jetzt haben sie zwei neue Mitglieder. Luciano Rossi, is that the right name?
Yeah, that's his name, yeah.
And Andrew Mitchell. Mm-hmm. Ja, die beiden sind neu und deshalb bedeutet das so frischen Wind. Und das war ganz wichtig für den Prozess der Erneuerung, was das neue Album betrifft. I did actually know a bit about your solo stuff, but there's only one album I've got of that, actually. My Secret Is My Silence, which somebody gave me this 2006. Is that predates the you breaking up, though, doesn't it?
So, I put that one out, and then we were still kind of going Concern Idlewild, but then I put out two other ones. Pardon me, The Impossible Songs and Other Songs and Listen to Keep.
Mm. Well, it looks like you're kind of tending to sort of forge a new image there on the sheep farmer.
It was a cold day, and I had a beard. It wasn't like it was a conscious effort to.
Yeah, would it be okay if we listen to one track from that actually? Yeah. Because I think, in a sense, though, it makes sense in context of a new album, although it's such a long time ago, 2006. Yeah. Which track would you fancy hearing then?
The song "My Secret Is My Silence" is a good one.
Right, the title track. Yeah. Okay. Ja, es gab einige Solo-Platten. Ich habe leider nur das eine Album, das ich schon öfter in der Sonne gespielt habe. My Secret Is My Silence entstand allerdings 2006, vor der Trennungsphase. Und es war sein erstes Solo-Album, glaube ich. Und ich denke, das ist relevant, das vielleicht zu hören, weil man kann schon eine Verbindung herstellen zwischen dieser Solo-Arbeit und der neuen Bandbesetzung und der neue Sound, den sie jetzt quasi kultiviert haben. Wir hören jetzt das Titelstück My Secret Is My Silence von Roddy Woomble. Und ich sagte, dass es ein lustiges Cover gibt. Er sieht aus wie so ein Schafshirt auf dem Cover. Er hat so eine Mütze auf und hat einen Bart. Er sieht aus wie so etwas bäuerlich drauf. Und er meinte, ja, das war ein kalter Tag da in Schottland. Hier ist My Secret Is My Silence von Roddy Woomble. So My Secret Is My Silence von Roddy Woomble 2006. Right, getting back to the new album, I get the impression, it's what you've been saying is very relevant about you having done solo records in the Outer Hebrides, kind of folky stuff, and that seems to have in some way contributed to the new feel of the band, I think.
Mm-hmm.
Would you agree with that? It seems to be more so, maybe it wasn't the path. There's always that element there, but it's even more than it, more emphasised than it ever was possible.
Another thing is just because we're all a bit older and more comfortable with what the music we want to make. And I also think that the way the process of making this record was, we did it ourselves, you know, we recorded it in Edinburgh and also in Mull, the Isle of Mull, where I do live. And we were very open to having other musicians play in it too. So we had Hannah Fisher, who joins us live in our live band, playing fiddle and singing backup and, you know, lots of other instrumentation on it. And that, of course, that gives a much broader palette musically. So, you know, a lot of people in the past maybe thought of Idlewild as an indie rock band primarily, but now we have elements of that. But we have elements
post-hardcore originally.
Yeah, I guess so. Yeah, we still have elements of all those things,
right?
Folk and indie rock, post-hardcore, punk rock. All these things are in there, and I think that's what makes the band quite unique amongst a lot of bands that came around from Scotland at that time.
Right. Ja, er sagt, dass das neue Album in Edinburgh entstanden ist und auch auf der Insel Mull, wo er lebt. Und er sagt, dass das ganze Album ist tatsächlich verbunden mit der Soloarbeit, die er gemacht hat. Weil da hat er so viel Erfahrung gesammelt als so Folkkünstler im Prinzip und hat mit so vielen tollen Musikern zusammengearbeitet. Und er denkt, dass er jetzt sehr offen ist, wenn es darum geht, eine sehr große Bandbreite abzudecken musikalisch. Er scheut sich nicht davor, interessante Musiker dazu zu holen. Zum Beispiel Anna Fischer spielt Fiedel auch live jetzt bei der Band und trägt auch zum Harmoniegesang bei. Und früher hat man die Band als Punk abgestempelt oder als Post-Hardcore oder als Indie-Rock. Und das waren so, das war damals. Und jetzt, heutzutage, ist die Band einfach interessanter geworden, denkt er. Und sie haben eine viel größere Bandbreite. Does it seem important to you to live on the island of Mull as opposed to living in a place like Glasgow or Manchester? Do you think that affects the art?
I spent my 20s living in big cities like, Edinburgh, Glasgow, and then London and then New York for a short period of time, and then back to Glasgow. And then my 30s, I moved up to the islands, and I've lived there since, 38 now, so 8 years. I don't know if I'll live there forever, but it certainly was a time in my life when I really needed to, and I really wanted to move away from a city. And, you put down roots quite quickly, and I do love living there. I mean, it is depressing in the winter. But, the weather and just the bleakness, there's a beauty in that, but at the same time, the longer you stay there, the the less you see the beauty, the more the bleakness becomes
Well, Glasgow can be bleak in winter.
Scotland
as well.
Is bleak.
Yeah.
Yeah, Scotland is a bleak place in the winter. And the summer, it's beautiful. And that's the sort of Scottish dichotomy right there.
Right. So, well, you're just Scottish born and bred, so what, you can't go to LA, can you?
Well, yeah.
You know, that would be betraying your roots when it's to live in a subtropical climate.
I'd like to do that at some point in my life, but I mean, yeah. Well, maybe not, actually. I mean, the thing is, when you get older, things like your friends are a lot more important. Mm. I have a family, you know, and I don't really want to drag them to Los Angeles. Just on a whim.
Quite. Ja, meinte, dass als er noch 20 war, beziehungsweise zwischen 20 und 30, hat er immer in Großstädten gelebt, in Glasgow, in London, New York City. Und dann ist er irgendwann auf den schottischen Inseln gezogen. Und er hat schon gemischte Gefühle, was die schottischen Inseln betrifft. Einerseits ist es sehr schön, aber es kann sehr deprimierend sein im Winter. Er meinte, es ist schon sehr düster. Und es ist natürlich sehr dunkel. Er hat aber seine Familie da und hat seine Wurzeln geschlagen und auch Freundschaften sind ihm sehr wichtig. Und das ist ihm eigentlich wichtiger, als irgendwie plötzlich wieder einfach loszuziehen und was weiß ich, nach Los Angeles zu ziehen, obwohl es eigentlich würde es ihm gefallen, aber er möchte nicht seine Familie einfach hinschleppen, nur weil er plötzlich Bock drauf hat, nur irgendwie aus spontaner Handlung. Er meinte, man hat Verantwortung, er muss dazu stehen und letztendlich tendenziell fühlt er sich wohl in Schottland und letztendlich ist er da geboren und aufgewachsen. So, right, is there a song on the album there which maybe reflects the Scottish bleakness of where you live these days?
On the new record?
Yeah, on the new record. Well, we don't have to. It's just an idea because we were talking about it. So.
Let me think about all the songs on the record.
If you can read my writing.
Yeah. Maybe the last one, Utopia.
Utopia, yeah. Right. Okay. But, okay. So that was just in the thick of winter when you were just dreaming of being somewhere else.
Yeah, we recorded that in the winter in Mull, actually, in January. But we're having fun. I mean, it wasn't like, you know, we're all crying and like over our whiskey. We were like, it was really good. Because we recorded in Mull in a place called Antober, which is like the old schoolhouse. It's now an art centre. But they have like the big old wooden building is still used. And it's just great, you know. It's really atmospheric and there's a real fire there and we just, you know, spent 10 days there recording songs.
Right. So dieses Stück Utopia, das reflektiert ein bisschen das Feeling von der Insel, wo er wohnt, auf der Island Mull. Es ist tatsächlich auf dieser Insel entstanden, in einem Ort, Autobahn. Und er sagt, es war sehr romantisch. Es war wirklich in tiefsten Winter. Die haben 10 Tage lang an einer ehemaligen Schule gearbeitet. Das ist jetzt so eine Kunstschule. Oder so ein Kunsthaus, und wo es auch ein Studio gibt. Und da haben sie ganz in Ruhe gearbeitet und 10 Tage lang Songs geschrieben. Es gab ein echtes Feuer und es war eine gute Stimmung. Er meinte, es war nicht deprimierend und düster. Die haben nicht ganz viel Whisky gesoffen dabei. Also es war wirklich eine sehr positive Stimmung. Und da ist dieses Lied entstanden, Utopia. Hier ist Idlewild von dem neuen Album Everything Ever Written. Utopia von dem Album Everything Ever Written von Idlewild. Und Roddy Woomble von der Band ist bei mir im Studio. And of course, I mean, you've come a long way now. And is there a time in the past where you think that maybe it was the most important time for you? Do you think it's fair to actually think in those terms? Or do you just take each year as it comes and you don't actually think in terms of, you know, how fans often have like favorite albums and stuff like that? And it must be a mixed blessing, have a legacy of yours, because some people are going to say, well, you know, like Hope is Important was the best album because they happened to be 18 at the time. Yeah. You know what I mean?
I mean, I think that's what that's what interests me about creating a body of work, like a life in music, you know. You wouldn't want it all to be the same because you don't want to be the same person you are, you know, when you're 40 as when you were 18, you know. So I think Idlewild Records have always reflected where we are at the time. So when we were 18 and we put out Captain and Hope is Important, we were just heavily influenced by post-hardcore punk rock. Our concerts were really chaotic, energetic, and it was a sort of real reflection of what we were, what we wanted to be. Of course, 20 years later, with everything ever written, you know, we're all kind of grown up with families, with still fascinated by this mystery of music, though, but with a lot more ability as songwriters and musicians to express something different, you know, and as a lyricist as well. A lot more ideas to write about, really interested in vagueness and surrealism, all these kind of ideas. I love putting, you know, combinations of words, making patterns with words. I find it kind of endlessly interesting. So I think we will obviously carry on for a long, long time. And the fact that people, some people prefer, like, you know, maybe put the remote part songs or whatever, that's fine. I mean, that's like healthy to have fans that like prefer things to other things. I mean, if everyone liked the same thing, it would be fairly boring. And also, don't think we'd have the longevity that we've had. I think that
if you haven't gone through the phases, you
know. Yeah, I think that's one of the reasons we've evolved, lost fans, gained fans. All this, you know, fans have come back to the band, and it's just that process that we are a part of.
Right. Ja, Roddy sagt, dass es klar ist, dass er jetzt andere Musik macht mit 40 als damals mit 18. Es ist völlig klar, man verändert sich. Und es ist auch klar, dass man hat die Band früher einfach so als Post-Hardcore oder als Punk betrachtet. Und die Band war entsprechend chaotisch, auch live. Ja, das ist alles 20 Jahre her. Inzwischen sind sie alle erwachsen. Sie sind immer noch sehr fasziniert, also von Musik. Sie finden Musik immer noch rätselhaft schön. Und die sind immer noch dabei, das mit Begeisterung weiter kennenzulernen und zu entdecken, auch für sich. Und auch als Textschreiber ist es ihm auch sehr wichtig, dass er so viel Erfahrung gesammelt hat, weil er viel eher in der Lage ist, jetzt seine reiche Erfahrungen in Texten auszudrücken. Das konnte er früher nicht, weil er einfach noch nicht so viel erlebt hat. Und was die Texte betrifft, er denkt, es ist schon so eine künstlerische Entwicklung, die stattgefunden hat. Er ist jetzt viel raffinierter, wenn es um seine Texte geht. Er muss auch nicht immer so deutlich irgendwas sagen in einem Song. Manchmal ist es relativ vage oder etwas verschlüsselt oder surrealistisch. Solche Komponente gibt es auch und es sind einfach endlose Möglichkeiten. Und er denkt, ein Grund, warum die Band so langlebig ist, ist, weil sie verschiedene Phasen durchgemacht haben. Und es ist völlig klar, dass es auch Fans gibt, die bestimmte alte Platten am besten finden. Und nicht alle Leute können denselben Geschmack haben. Und er ist völlig, findet es völlig in Ordnung, dass jemand sagt, dass irgendwie so eine alte Platte die allerbeste Platte der Band war. Und er meinte, das ist einfach so eine sehr gesunde Entwicklung. Und die haben Fans verloren und wieder neue Fans dazu gewonnen. Manchmal sind alte Fans wieder zurückgekommen zu der Band, einige Jahre später, nachdem sie quasi abwesend gewesen sind. Is there an old track? I mean, maybe it's a bit of a difficult question. But an old track of yours, which is just like a favorite Idlewild track of all time. Because I know there are plenty of Idlewild fans who think in those terms. Mm. Is it possible as an artist to think in those terms yourself?
Well, I've always liked the song Little Discourage from 100 Broken Windows.
Right.
100 Broken Windows is kind of a real turning point for us when I think we were, a lot of critics and journalists were sort of writing us off after Hope is Important, as that was kind of last year's thing. And we quickly kind of improved what we were doing, and it 100 Broken Windows as a record kind of captures that kind of pure moment between, like, you're on the way somewhere, you've left from where you were and you're not quite where you're going to go, but there's like, so there's a bit of rawness, but there's also more accomplishment. The tunes are really strong. I was starting to really find my own voice, and yeah, Little Discourage, the song, first song on that record, we've played that every single night since we've written it, you know.
Oh, right.
It's
cool.
Like one of those songs that's always there.
Right, okay.
And it's sort of a benchmark in terms of, like, the crowd love it and the band love playing it. And if, you know, so it's, you know, we do change the sets a lot because we have quite a lot of albums now, but there are certain songs that always stay in the set, and that's one of them.
So sein Lieblingsstück aller Zeiten von seiner eigenen Band ist Little Discouraged von dem Album 100 Broken Windows. Und das war das zweite richtige Album. Und er sagt, dass dieses Lied ist schon was Besonderes. Das Album 100 Broken Windows war was Besonderes für die Band, weil es war das zweite richtige Album und die Band war schon ein bisschen etabliert. Es war so, dass nach dem ersten richtigen Album Hope is Important, die Kritiker, die Musikpresse haben gedacht, die Band wäre nicht von Dauer. Es wäre wirklich nur so ein Eintagsfliege und sie würden sich gar nicht richtig weiterentwickeln können. Und 100 Broken Windows war ein Beweis für das Gegenteil, dass sie eine große, eine rosige Zukunft vor sich hatten. Die waren nicht mehr ganz so naiv, die waren schon ein bisschen raffinierter, es war ein bisschen gekonnter, aber die haben ihr ganzes Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft, sie waren auf dem besten Weg. Und er meinte, als Sänger hat er zum ersten Mal so vernünftig gesungen. Und es war noch ein bisschen rau, aber trotzdem durchaus kultivierte. Und das erste Stück auf dem Album heißt Little Discouraged. Und das ist ein Stück, das sie jeden Abend gespielt haben, seitdem es komponiert worden ist. Also bei jedem Konzert. Also viele Konzertsets, also werden so umgeändert permanent und so, weil sie so viele Platten haben. Aber dieses Stück ist so konstant dabei. Here's Little Discouraged jetzt von Idlewild. So, Little Discouraged von Idlewild von dem Album 100 Broken Windows. I'm trying to think, when was that? Was it 2001 or so?
Came out in 2000, yeah.
2000, right. Mm. Almost right. Almost right, yeah. Okay. Yeah. And with this new album now, I mean, is there a song on the album, on Everything I've Ever Written, which is... was it like an instant favorite for you, which means a great deal to? Or was it, is it? Can you just, do you have to take the album as a whole?
I'm of that generation when I do listen to albums as wholes,
right?
But I appreciate that a lot of people don't. There's a song on it called "Come On Ghost" that I think that was a kind of a turning point a wee bit when we recorded that. We realized that, you know, because this is the first record that Rod sort of produced. He's always engineered demos and things like that, but you know, we're doing it ourselves, so. And I think that was a real, for him as well, we're like, realised, we're, you know, I can do this, I can produce this record. And we were just, as I said earlier on, about adding lots of different things and getting other musicians, and this was really working, you know. That was a song where you can tell there's kind of a quite a raw rock band underneath this, on top of this kind of cacophony of different instruments. And
well, there's saxophone on it.
Yeah, slightly folky melody and all this. It was a real combination of all the things that Idlewild were, or are. And I think it really works well.
Right, okay. Ja, wir hören jetzt ein Stück von dem neuen Album Everything I've Written, und das ist schon sein Lieblingsstück auf dem Album, obwohl er eigentlich zu der Generation gehört von Menschen, die wirklich ein ganzes Album als komplettes Werk dann hört. Aber er versteht, dass viele Leute dann irgendwie bestimmte Songs auskoppeln wollen. Und Come On Ghost ist für ihn schon so ein Höhepunkt des Albums, weil es war so eine Art Entdeckungsreise. Rod von der Band hat das erste Mal das ein Album von Idlewild richtig selbst produziert, hat sonst immer nur Demos produziert für die Band. Und in diesem Fall hat er es komplett selbst übernommen. Und er denkt, es ist schon sehr lustig geworden. Es ist einerseits so diese Rauheit von früher, auch so eine folkloristische Melodie und von den Arrangements her sehr viele Überraschungen dabei, wie Saxophon. Und es ist schon ein bisschen verrückt, aber stimmungsmäßig auch schon ganz spannend. Hier ist also Come On Ghost von Idlewild, von dem Album Everything Ever Written. Come On Ghost von dem Album Everything I've Ever Written von Idlewild. Bei mir im Studio ist Rudy Wumbulf von der Band. Of course, it's always been the case that you mentioned your lyrics, how your lyrics are getting more sophisticated as time goes on.
I wouldn't use that word.
You wouldn't use the word sophisticated or more poetic. Well, I mean, the point I was trying to make really is that by punk standards, or I think they were always quite sophisticated, all very poetic. You were always more of a poet than... You know, you were never simplistic like Noel Gallagher. You were always, you know what I mean? There was always a lot of depth there.
Well, yeah, I mean, I'm just interested in... I don't know if Noel Gallagher is necessarily interested in... that's cruel to say. I don't know what he reads.
I don't think he reads, but he did actually tell me once he doesn't read books. I mean, that might have changed by now.
That's sort of reflected in the lyrics, I think. You got to read to write. Yeah. I've always been interested in books. And that comes from my parents. And I've always been interested in poetry too. I'm not academic, so I'm coming at it from a totally different way. I think song words are a really interesting sort of art form because the music gives them the meaning. So you can actually be quite, as I was saying earlier on, quite vague, and you can actually celebrate vagueness, knowing that the lovely melody that you put to it is going to make it mean something.
Right.
And that's one thing I've always been pretty fascinating about songwriting. Within that perimeter, I've been able to do over the sort of 20 years I've been writing song words in the band, kind of what I want, you know.
And it's like an easy way of being a poet.
I wouldn't consider myself to be a poet because I think that to be a poet, the words need to have a real impact on the page. And like, my words aren't on a page. They're like, you know, to be listened to along with music, so... I think there's certainly some poetic lines, and I do really spend a lot of time trying to get the lines to work together. And so there's a lot of thought behind them, I suppose. But people really like that about the band. I think that, you know, people realise that, you know, there are other bands like that that have come before us. We're in a sort of line like with like REM and other groups. You know, I can't think of a lot of other bands that Modest Mouse, the American band, writes really interesting song words. And I suppose Idlewild are a wee bit like that too. The people do focus on the words a bit because they are slightly unusual, I suppose.
Yeah, they were always very conspicuous, I think. You have to pay attention to what you're singing. That was always the case in the early days. Mm. As I said, you've just got a bit more clever at it probably now, but even in the early days, they were never run-of-the-mill. And even we weren't quite sure what you were singing about. It was interesting to hear you say it.
Well, that's the kind of point, really. Yeah. It's like I'm sort of celebrating the sort of mystery and pleasure of life in words.
Okay. Texte waren immer sehr wichtig. Und er sagt, er ist nicht besonders kultiviert als Textschreiber. Er würde auch nicht sagen, dass er wirklich ein Dichter ist. Aber Texte haben ihn immer sehr fasziniert. Er hat immer sehr viel gelesen. Er ist sehr belesen. Das hat er von seinem Elternhaus quasi bekommen. Und er weiß, dass Noel Gallagher dafür bekannt ist, zum Beispiel, dass er sehr einfache und schlichte Texte schreibt. Und er gibt auch zu Noel Gallagher, dass er keine Bücher liest. Und das erklärt einiges, meint Roddy. Aber ihm ist es genau umgekehrt, aber immer besessen von Literatur. Nicht als Akademiker, einfach nur, weil es ihm Spaß gemacht hat, Bücher zu lesen. Und er hat natürlich auch viel daraus gelernt. Und es hat ihm immer fasziniert, also wie Musik dabei eine Rolle spielt, dass seine Songs, seine Texte bekommen eine Bedeutung durch die Melodien. Also wenn die Texte einfach so alleine stehen, dann machen sie nicht so einen guten Eindruck, aber mit in Begleitung mit der Musik, dann gewinnen sie einen ganz anderen Tiefgang. Und das fand er immer sehr faszinierend. Und er sagt, dass seine Vorbilder waren auch Bands wie R.E.M. und Modest Mouse, die dann auch sehr wichtige Texte hatten, wichtig im Anführungszeichen. Also Songs, die wirklich so eine Botschaft vermitteln sollten oder tatsächlich einfach so besonders viel Inhalt und Substanz haben sollten. Und er sagt, dass seine Texte letztendlich sich zelebrieren, also das Vergnügen und einfach so die Rätselhaftigkeit des Lebens. Und das ist irgendwie so immer so ein wichtiges Ziel für ihn gewesen. Of course, in the early days, people compared you to R.E.M., but I think it was interesting because you always sounded like a very... And it, although you had some American influences in there right from the word go, they were just so homemade Scottish that you very soon forgot the correlation. You know what I mean?
Yeah, I mean, I don't... I grew up listening to R.E.M. I love the band. So, like, it was a compliment always when people used to compare us. It did get a little tiresome because it just seemed to be easy for journalists just to write that. Because I always felt, you know, we didn't start off like that. We were pretty, you know... loud and... You know,
more Fugazi than R.E.M., yeah.
100 Broken Windows, Remote Part, I guess, it's sort of thoughtful, melodic rock music, isn't it? And that's what R.E.M. did in the 80s.
Mm.
And I suppose that's where the comparison comes from. But,
yeah
I mean, now, you know, as you say, there's always been a more of a sort of Scottishness to the music, which, of course, R.E.M. did not have, because they were from Georgia.
And that tends to be so flamboyant, doesn't it? So that tends to override any other possible influences.
Yeah, I think so. And, but I mean, as I say, like, you know, to be compared to, and people need a reference point if they've never heard your band, and R.E.M. are certainly a good reference point.
Sure. And do you feel that, do you ever feel kind of bogged down by influences in the past? Or did you always feel you had enough originality to pull you through?
I don't think we're... Yeah, I think we're quite an original band. I mean, obviously we're working within kind of, you know, bass, drums, you know, electric guitar, you know, we have other instruments now, but we're working with sort of traditional instruments, so there's only so far you can take that. But in that, I think we do have quite a lot of originality, but partly because we can sort of play with different styles. Like, we can, as I said earlier in the interview, we can... we're comfortable playing, like... fast-paced sort of, like, you know, rock, as we are with playing, like, country ballads, you know.
Right.
And, you know, folky-influenced things and noise rock and, you know, we can kind of do it all to a degree. And I think, like, last night there was a guy I was chatting to in the gig in Berlin. He'd never heard us before. He said he was he enjoyed the gig, but he said it was very confusing because one minute we're a grunge band, next minute we're a folk band. And I think that's what I like about it.
You like confusing young people.
Yeah.
Yeah. Er sagt, dass es klar ist, dass die Band früher öfter mit R.E.M. verglichen worden sind, aber das hat er als Kompliment bezeichnet, weil er als Jugendlicher R.E.M. geliebt hat. Und letztendlich ging es um das Thema so nachdenkliche melodische Rockmusik. Und das haben sie natürlich mit R.E.M. gemeinsam, aber dadurch, dass sie so diesen schottischen Charakter immer hatten, Idlewild, dann klangen sie trotzdem immer ziemlich originell. Es ist auch klar, dass jede Band so einen Ausgangspunkt braucht am Anfang ihrer Karriere. Irgendwie müssen wir anfangen. Und er sagt, er betrachtet die Band schon als ziemlich originell, aber er benutzt natürlich traditionelle Instrumentierung. Insofern ist die Originalität nur bedingt möglich. Letztendlich ist es nicht nur innovativ. Es ist schon natürlich, hat eine traditionelle Basis letztendlich. Und es sagt es jemand in Berlin gestern, hatte die Band noch nie vorher gehört. Er war beim Konzert und das Konzert hat ihm gut gefallen. Aber der Zuschauer im Publikum meinte zu ihm nachher, dass es ihm etwas verwirrt hat, weil die Band so unterschiedlich war stilistisch. Also einerseits Grunge und andererseits Folk und alles so in, fast in einem Atemzug. Aber das findet er eigentlich sehr lustig. Also Bands, also eine so ziemlich originelle Band zu sein, die ein bisschen unberechenbar ist. Right, it's interesting actually that a lot of bands actually consider you to be a role model now. Like younger bands have name dropped you, especially Scottish bands. People like the Twilight Sound and Frightened Rabbit, these kind of people. Mm. I think maybe possibly we were promised jetpacks as well. So
yeah, quite a lot of those bands, I guess, are younger than us.
Yeah.
So they formed, you know, I know like Twilight Sad and a few other bands used to come and see us play, you know, when they were younger. And really, I guess, got off on the fact that we were doing this and we were from Scotland and I guess they liked the records and they're inspired a bit to form their own groups or do stuff. So, I mean, that's kind of what music is, isn't it? It's like an exchange of ideas. Same way I was influenced by bands like Teenage Fan Club. So it's... Yeah, and there is something I
know. Just carrying on the torch, isn't
it? Yeah, of like Scottish music, and I know that it's when you see a band that are doing, they're making cool records that like people around the world seem to like, and they're from somewhere that you understand. That is quite inspiring.
Yeah. So, if you need any proof how important you are, that is the definite proof.
I suppose so, and a degree. I mean, like ultimately, all the other stuff, like good reviews, all that kind of stuff. At the end of the day, it's fairly meaningless because. I mean, all the records I like from the 60s and 70s, I've got no idea what they were reviewed like when they came out. There's the music.
Yeah.
And obviously the bands have been influenced by that music.
Sure.
So I suppose that's the only thing that, you know, there's the music that you make and the bands that come from that music.
Ja, mir ist aufgefallen, dass viele jüngere schottische Bands haben Idlewild als Einfluss genannt, als Vorbild. Twilight Sad zum Beispiel und Frightened Rabbit, solche Bands, und We Were Promised Jetpacks. Und das hat Roddy gerade bestätigt, dass solche schottische Bands haben Idlewild früher live gehört und gesehen und haben sich dann von Idlewild inspirieren lassen. Er meinte, es ist völlig normal. Also er ist selbst zum Beispiel vom Teenage Fan Club beeinflusst worden. Und es ist einfach eine ganz normale Entwicklung, dass es einfach alles weitergeht. In diesem Fall geht es eben um die Tradition der schottischen Rockmusik. Well, thanks very much for coming down anyway.
Oh, thank you very much for having me.
And what would you like to hear from the new album to finish off then?
Let's put on Every Little Means Trust, nice kind of middle-of-the-road ballad.
Yeah, but that's something about my age, but that's actually my favourite song on the album.
So. I like it too. I mean, it's going to be a single, the next single.
Right, okay.
So I think, you know...
I just played it at my show on Saturday, actually, so...
I think people...
It'll be the second time.
Well, we've been playing this live. We did this acoustic tour of the Highlands and Islands last year and played a few of those new ones, and that one went down really well, so...
So, das Stück, das wir zum Schluss hören, jetzt ist Every Little Means Trust. Ich spielte das gerade vor ein paar Tagen in der Sendung. Eigentlich mein Lieblingsstück für dem neuen Album. Er meinte, es ist auch so ein Middle-of-the-Road-Ballade, nennt er das.
In a good way.
Ja, im positiven Sinne. Und es wird auch die nächste Single sein. Okay, well, thanks a lot. Cheers. So, Idlewild jetzt hören wir noch einmal. Roddy Woomble war mein Gast. Und wir hören jetzt Every Little Means Trust von dem Album Everything Ever Written. Und ich wünsche euch eine gute Nacht.
Sie hören NDR Blue. Meet the Music. Gleich die Nachrichten.